Ja, herzlich willkommen zu Tischlein Deck Dich, Ausgabe Nummer 61. Ich stehe hier und kann nicht anders am Mikrofon, als schon wieder eine neue Ausgabe Tischlein Deck Dich aufzunehmen. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, wie ihr merkt, und in den Ohren spüre ich es. Aber ansonsten habe ich jetzt keinerlei Symptome mehr. Und ja, es ist ja sowieso so, nach allem, was man da liest, dass nur in den ersten 5 Tagen der Infektion sollte es sich um Covid handeln, wenn wirklich ansteckend ist. 1 bis 2 Tage vor den ersten Symptomen und dann 3 bis 4 Tage nach Auftreten der Symptome. Das heißt, das ist bei mir schon längst vorbei. Das muss ich hier nur betonen, weil mir das letztes Mal dann doch im Magen rumort ist. Diese moralische Frage, ob es richtig ist, jetzt auch noch wissentlich Covid weiter zu verbreiten. Naja, jedenfalls ja, gehe ich schon wieder raus seit Tagen. Nur letzte Woche bin ich hier ein bisschen im Bett gelegen und wollte auch gar nichts weitermachen. Habe ich da eben nur für diesen Test dann mal aufgerafft mit einer Freundin, als sie noch da war. Aber ja, das Ergebnis ist eben leider nicht zugänglich, weil die Behörden hier ja arbeiten hier anscheinend nur mit automatisierten Bots und Webseiten, wo man dann seine Ausweisnummer eingeben muss, aber diese Ausweisnummer wird eben nicht erkannt, weil ja mein Ausweis nicht im argentinischen Format ist und deshalb, genau, weiß ich ja immer noch nicht, aber jedenfalls fühle ich mich wieder ganz gut, obwohl ich jetzt schon sagen muss, dass sich das ja ganz schön lang zieht, also schon mindestens über 1,5 Wochen bin ich hier ein bisschen mit Symptomen, mit Fieber zuerst und dann Halsweh und jetzt aber nur noch so ein merkwürdiges Gefühl in den Ohren, in den Nasennebenhöhlen und meine Stimme noch so merkwürdig belegt und ja, komisch. Aber ja, wie auch immer. Jetzt machen wir hier weiter mit fröhlichen Themen. Covid lassen wir hinter uns, wenn es geht. Ja, ich habe mir sogar gerade noch mal diesen Text durchgelesen, den kann ich nur empfehlen. Den Text, den ich als Episodenbeschreibung für die Folge 60 verwenden werde. Ich habe überlegt, ob ich ihn laut vorlese vielleicht jetzt, aber nein, das ist alles zu düster und das solltet ihr euch aber dann wirklich zu Gemüte führen. Kann ich euch nur dazu aufrufen. In den Shownotes immer wieder publiziere ich da meine Beschreibungen und da eben auch. Also unter Folge 60 wird da stehen, auch der Text unter Folge 59 ist sehr empfehlenswert. Aber ja, da möchte ich mich jetzt nicht weiter reingraben. Denn es gibt ja Wichtigeres zu besprechen. Nur noch eine Sache dazu, genau, dass ich diesen Text nämlich teilweise auch im Fieberdelirium schrieb. Letzte Woche, als mir besonders schlecht ging, an einem Tag, ja, also wo ich schon so deliriert habe und nur noch so tagsüber im Bett lag und immer wieder eingedöst bin. Und da also habe ich mich dann doch irgendwann mal aufgerafft, weil ich dachte, jetzt muss ich doch noch was klar machen, noch was aufschreiben. Als ich nochmal meinen Podcast hörte, Nummer 59, sehr gelungene Episode, eine der besten in den letzten Wochen und Monaten. Als ich die also hörte, dachte ich, jetzt muss ich nochmal was aufschreiben. Und da habe ich diesen Text also begonnen. Und das, ja, hat mich aber dann wieder so mitgenommen, dass ich mich danach wirklich ganz schlapp schon wieder gefühlt habe und es wieder bereut habe, dass ich da so aufgestanden bin. Aber egal, manchmal muss man auch die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen für das intellektuelle Gewissen, für etwas, was man da noch ausdrücken wollte und besser erklären wollte. Und wenn man so brennt, wie ich da auch schrieb, von morgens früh bis spätabends brennt und dieses Projekt mit dem Podcast oder sonst ein intellektuelles Projekt eigentlich loslässt, was will man da groß machen? Da kann man sich nicht dagegen stellen. Und jetzt aber Dachte ich, kann ich hier zum Einstieg vielleicht was singen, weil ich da letztens gedacht habe, ja, diese Hymne hier ist doch ganz schön. Warum also nicht ein bisschen singen? Da wird's einem doch auch wieder ganz wohlig zumute, hoffentlich. Da lege ich hier einfach mal los. Oid mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oid el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Ese sí fue el himno nacional de Argentina, señoras y señores. Das war die argentinische Nationalhymne. Und ja, ich habe mir jetzt einfach so Spaß gemacht. Letztens habe ich es schon in meinem spanischen Podcast ein Stück gesungen und dann gedacht, wie gut das eigentlich war. Ich dachte eigentlich, ich kann gar nicht so gut singen. Aber da hat es mir dann doch gefallen, deshalb wollte ich das hier nochmal probieren und kann das hier mal übersetzen. Das ist ja wirklich mitreißend. Auch dieser Text vor allem. Hört ihr Sterblichen den heiligen Schrei? Freiheit, Freiheit, Freiheit! Hört den Lärm der zerbrochenen Ketten und seht auf dem Thron die noble Gleichheit. Den Weg zum Thron, zum würdevollen Thron, haben schon die Vereinigten Provinzen des Südens geöffnet. Und die Freien der Welt antworten dem großen argentinischen Volk Gesundheit. Gesundheit und Wohlergehen dem großen argentinischen Volk. Dann nochmal das. Und die Freien der Welt antworten Gesundheit fürs große argentinische Volk. Und dann der Schluss hier. Sean eternos los laureles. Die Lorbeeren, die wir hier gewonnen haben, werden ewig währen. Wir werden sterben von Ruhm gekrönt. Oder wir werden mit Nein, eben nicht, Moment, das war jetzt falsch. Also die Lorbeeren, die wir hier errungen haben, werden ewig sein. Gekrönt von Ruhm werden wir leben oder wir schwören, mit Ruhm zu sterben. Con gloria morir. Das dann dreimal hintereinander. Wir schwören, für die Glorie zu sterben, mit Glorie zu sterben. Und das ist eben diese Dichotomie hier, diese Dialektik zwischen Leben, ja, aber nur, wenn es ein ehrenvolles, ein glorioses Leben ist, und ansonsten sterben eben für den, in diesem Kampf für das glorreiche Leben. So ist jetzt dieser Schluss der Hymne. Sehr beeindruckend, sehr mitreißend und ja, auch mit der Gesundheit hat es zu tun. Das kann man sicher auf vieles übertragen. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel rein interpretieren, sondern noch einen Schluck Mat nehmen. Um hier mal kurz zu sammeln. Das war ja wirklich, wirklich erhaben, dieser Text, diese Melodie. Und ja, fragt ihr euch vielleicht, was ist da los? Das sind ja ganz neue Sitten hier im Podcast, aber ich habe auch hier gelernt von der TV-Branche, wie interessant das eigentlich ist, was hier im Fernsehen läuft. Da werden Übertragungen gebracht vom Strand von Mar del Plata, eine große Stadt hier, ein paar hundert Kilometer südlich von Buenos Aires, wo alle im Sommer hinfahren. Und da werden dann Live-Übertragungen gemacht vom Sonnenuntergang in Mar del Plata. Und ich fand das nur so witzig, als wir das mal im Café gesehen haben, wo ich meiner Freundin das gesagt habe. Ist ja witzig, dass was da im Fernsehen kommt, da berichtet irgendwie der Reporter live vom Strand und sagt, ja, so und so ist die Lage in Mar del Plata. Und sie sagte, ja, das kennen sie auch aus Peru, das ist ja völlig sinnlos. Was soll das, dass da aus Lima berichtet wird vom Strand? Aber ich fand es einfach schön und habe mir gedacht, auch mein Podcast sollte vielleicht mehr so eine Unterhaltungsnote haben. Mehr so die Unterhaltung in den Vordergrund stellen. Und warum immer über so schwierige intellektuelle Themen reden. Und deshalb dachte ich hier auch, kann ich singen, kann ich vielleicht Witz erzählen. Ja, aber für heute vielleicht, ja, für heute bin ich doch noch nicht so weit, weil ich bin natürlich auch noch angeschlagen. Aber für die Zukunft ist das schon ein Konzept, das man sich mal überlegen sollte, hier mehr in die Unterhaltungsrichtung zu gehen, weil es mir ja auch wichtig ist, mehr Hörer zu bekommen. Ja, weil ich ja auch süchtig bin nach dieser Glorie, nach diesem Ruhm, den endlich einzuheimsen. Und das, was mir zusteht hier, ja, weil was ich fühle, dass das mir zusteht, weil ich mein Podcast auch schon so in einer gewissen Überlegenheit fühle gegen gewisse andere Podcasts, die sich hier so, die glauben, hier so eine Hegemonie beanspruchen zu können. Aber mein Podcast, glaube ich, ist da doch einigen überlegen. Aber vielleicht kann man nur so Hörer bekommen, wenn man auch mehr in diese Unterhaltungsrichtung geht. Und wenn wir schon dabei sind, dann kann ich einfach einen Traum erzählen, den ich heute hatte. Ja, also dieser Traum handelte von Jair Bolsonaro, dem Präsidenten von Brasilien. Und ich muss schon sagen, finde es nicht korrekt, ihn dann in einer Linie zu nennen mit Trump, wo ich ja sage, Trump, der beutet eben das Potenzial aus, das da ist. Ja, das ist kein Faschist, der ist nicht wirklich überzeugt von diesen rechtsradikalen Politiken, Ideologien, aber er beutet halt diese Lehre aus, die sich da angeboten hat und hat meines Erachtens auch keine offen rassistische Politik verfolgt, aber anders eben Bolsonaro, der hier schon zum Beispiel Bundesstaaten auch Fördermittel entzieht, den Amazonasstaaten, die wurden dann besonders von Corona betroffen, ja, weil dort eben besonders viele Einheimische leben mit anderen Wurzeln als den Europäischen und Bolsonaro, die geringer schätzt, hier eine offen rassistische, sexistische Politik verfolgt. Also hier muss man schon unterscheiden. Meiner Meinung nach Bolsonaro also hier schon als Faschist zu bezeichnen, aber eben nicht Trump und Bolsonaro, weil das kam dann vermutlich in meinem Traum vor, weil ich hier auch ein Buch gekauft habe, von einem Franzosen, glaube ich, aber auf Spanisch übersetzt. Dieses Buch heißt El Capital odia todo el mundo. Das Kapital hasst die ganze Welt. Und da kommt es auch vor von Brasilien, wie Bolsonaro da also seine Regierung besetzt hat mit mehreren Militärs, dass er also auch so ein Verhältnis hat zur Militärdiktatur in Brasilien, die ja sehr lange dauerte im Vergleich zu Argentinien, fast 20 Jahre, denke ich, von den 60ern bis Mitte der 80er. Also deutlich länger gedauert damals und Bolsonaro glorifiziert diese Epoche eben auch und hat seine Regierung wieder mit zahlreichen Militärs besetzt und verfolgt da auch diese ultra-neoliberale Politik, die damals in Chile ausprobiert wurde, mit tausenden Toten, die von Friedrich von Hayek auch gutgeheißen wurde. Der sagte, ja, manchmal braucht es eben diese Diktatur, um das Privateigentum, um die Freiheit zu sichern. Und die Freiheit setzt Hayek eben gleich mit dem Privateigentum. Das ist die einzige Vorstellung von Freiheit, die er hat. Hayek, der also so verehrt wird von solchen libertären Liberalen wie auch Nassim Nicholas Taleb, den ich da sehr kritisch hinterfrage. In diesem Text auch unter Folge 60. Kurz eine Notiz hier machen. Gut, aber ja. Das ist also da die Lage. Man bekennt sich wieder zur Militärdiktatur. Ja, dieses Buch ist schon ganz empfehlenswert. Kann ich vielleicht verlinken, wenn ich dran denke. Schreibe ich mir hier auch auf. Aber ja, trotzdem etwas negativ alles. Ja. Aber trotzdem ganz gut, dieser Aufruf zur Revolution. Revolution oder Faschismus heißt es dann. Nun aber, Trump ist also nicht, wie ihm da auch unterstellt wird in dem Buch, Rassist, Sexist und White Supremacist, der angeblich den weißen Amerikanern verspricht, eine Rückkehr zu ihrer alten Überlegenheit rassischer Art, sondern nein, da sich dieses Versprechen des Americanism. Weil, wie ich es da auch gehört habe, in Iguazu, wo zwei Amis auch waren, die Wasserfälle besucht haben. Und die haben auch so eine politische Diskussion geführt. Und ja, wie schwierig, wie schade es ist, wie das erodiert, diese politische Kultur in den USA. Und was dann in Unis gelehrt wird. Und der eine meinte, wollte sich da auf den Americanism berufen. Und das ist aber noch nicht das Gleiche, würde ich sagen, wie Rassismus und weiße Überlegenheit, White Supremacy. Nur weil Trump dann eben sagt, ja, wir müssen Amerika wieder groß machen. Aber egal, das war ja nicht der Punkt, sondern mein Traum hier über Bolsonaro. Also, durchaus legitim, also diese nationale Identität und auch fraglich hier in Argentinien. Erodiert diese Identität eben. Man schämt sich schon eher Argentinier zu sein und beruft sich dann darauf, eben diese europäischen Wurzeln zu haben, weil es hier eben immer bergab geht in Argentinien. Das Land so wirtschaftlich abgeschlagen ist, ist es einem schon peinlich. Man will sich gar nicht als Argentinier bezeichnen, habe ich so den Eindruck. Und beruft sich dann eher darauf, diese Herkunft zu haben, dass die Urvorfahren ja aus Europa mal eingewandert sind und dass man sich deshalb eher als Italiener versteht, da kamen die meisten her oder die zweitmeisten, glaube ich, aus Deutschland. Und ja, das ist schon sehr schade. Also so eine nationale Identität kann auch was Gutes sein, weil genau, das wäre nämlich besser, hier zumindest in Argentinien das mal so zu definieren und auch stolz darauf zu sein auf dieses Land, auch wenn es natürlich schwierig ist angesichts immer der herrschenden Wirtschaftsperspektivlosigkeit. Die Jugend ist schon wieder gezwungen auszuwandern hier. Jetzt extrem schwierige Jobperspektiven. Aber na, kommen wir hier zum wirklich interessanten Punkt. Nämlich dieser Traum über Bolsonaro. Ja, auch wenn er ein Faschist ist, repräsentiert er doch irgendwie sein Land. Und da fing der Traum also an. Bolsonaro wollte in einem Restaurant speisen. Und hat so seine Kreditkarte angeboten, hat gesagt, hier, ich habe doch genug Geld, aber der Ober wollte ihn nicht dort speisen lassen. Und warum? Ich weiß nicht, vielleicht auch aus politischen Gründen. Und ja, das fand ich dann doch schade, weil Bolsonaro sagte dann, aber damit beleidigst du auch das ganze Land, das ich vertrete. Und ja, das ging dann hin und her. Am Ende durfte er doch in einem anderen Restaurant speisen, mit einem anderen großen Präsidenten. Ich glaube, Rafael Correa war es, den ich da erst kennengelernt habe, durch eine Rede von Pepe Mujica, dem ehemaligen uruguayischen Präsidenten. Und da haben sie also ganz nett gespeist und ich war auch dabei. Aber wo war das eben? Ist alles so wirr, wie ihr wisst, manchmal ist es im Traum. Erst war Bolsonaro auf einer Konferenz in den USA oder in Nordamerika irgendwo, aber dann war er anscheinend schon wieder zurück in Brasilien. Und es war ein merkwürdiges Viertel in São Paulo, wo also dieses Restaurant war, wo ihm erst der Eindruck verwirrt wurde. Und dann durfte er doch in ein anderes. Aber es war so eine Art Elendsviertel, aber auch nicht so schlimm. Aber es war alles ziemlich chaotisch, alles so übereinander gestapelt. Und die Häuser kreuz und quer gebaut. Nun ja, jedenfalls zum Schluss wollte Bolsonaro noch mal kurz Geld abheben und noch mal kurz wohin. Und es war aber schon dunkel. Ja, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl und habe ihn so begleitet. Und dann aber, ja, da kam wohl doch eine kriminelle Bande und hat ihn hier gefangen genommen. Oder ja. Es war dann so eine Art Leiter. Diese Gebäude, die da so kreuz und quer gezimmert waren, die waren nur zugänglich über die Balkone. Jeweils konnte man da über eine Leiter hingelangen auf den Balkon. Und da wollte Bolsonaro wohl hochsteigen, weil da er ein Geldautomat vermutet hat. Naja, jedenfalls, ja, wurde er dann dort gefangen genommen und ich konnte noch so entkommen. Aber ja, dann Zuflucht gesucht, irgendwie in einem Supermarkt. Aber der Supermarkt war so eine verlassene Fabrik. Es war wie so ein entindustrialisiertes, verödetes, ja, so eine Fabrik mit lauter großen Maschinen und Leuten, die da rumstanden, die sich irgendwie amüsiert haben. Und ich wollte nur Zuflucht suchen bei einer Sicherheitsbeamtin. Und ja, das war dann so das Ende des Traums, dass ich hier mit in ihr Büro kommen konnte, aber auch da der Zugang ging eben so über eine Leiter hoch, auf so ein ganz hohes Haus, das so ein bisschen schräg gebaut war, also so ein bisschen geneigt, nach hinten geneigt, dass also die untersten Stockwerke weiter vorn waren als die obersten und da musste man wieder mit einer Leiter hochklettern und ich hatte brutale Angst, dass mich diese kriminelle Bande dann auch findet und habe dann noch so gedacht, ja, die Polizei kann mich doch abholen, hoffentlich mit dem Hubschrauber, weil da in São Paulo, wo das also gespielt hat, dieser Traum, da fliegen die viele Reiche auch mit dem Hubschrauber einfach so zur Arbeit, weil es irgendwie immer die Straßen immer so verstopft sind. Und deshalb dachte ich dann auch, ja, hoffentlich, vielleicht kann ich Bolsonaros Privatpolizei hier abholen. Und ja, extrem bedrückend, dieser Traum. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich. Ich musste das einfach loswerden, weil es mich so bedrückt hat. Also, wie soll man das interpretieren? Ich würde sagen, dieses hierarchische Gesellschaftssystem kommt da ja ganz gut zum Ausdruck in diesen Gebäudestrukturen, dass man da immer so durch eine Leiter hochklettern muss. Und das ist es ja eben, was da meine These war über die letzten Folgen verteilt, dass die Welt auch wie so eine Pyramide gegliedert ist und es uns auch ganz zugute kommt, wir daran gar nichts ändern wollen, obwohl der Kapitalismus als solcher, als Profitstreben definiert, als Streben immer mehr Kapital anzuhäufen definiert, wird es ihm ja auch zugute kommen und ihm nützen, wenn diese Länder wie Brasilien und Argentinien deutliche Fortschritte machen, deutliche Fortschritte in der Armutsbekämpfung. Aber das passiert eben nicht, weil dieses pyramidale System halt auch so ein perverses Antriebsmittel ist für uns im Westen, dass wir noch weiter zur Arbeit und zum Gehorsam fahren auch, ja, waren auch hier nicht die Revolution zu fordern, dass wir dazu angehalten werden, weil wir denken, oh je, so weit kann man noch abstürzen, also dann halten wir lieber mal an dem Althergebrachten fest. Auch wenn wir schon unsere Zweifel haben, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, stellt man dann fest, oh je, wie soll das klappen mit dieser Demokratie, da wirklich was dagegen zu tun. Aber dann sagt man doch, nee, komm, also es geht auch noch so weit nach unten da in dieser Welt. Und das ist halt das Perfide, dass dieses hierarchische, pyramidale System weiter aufrechterhalten werden muss oder einfach aufrechterhalten wird durch eine ideologische Formation, mal abstrakt gesprochen. Jetzt fällt es, hat es hier ganz schön angefangen zu regnen. Durch diese Formation, also, die auch einen gewissen Trübsinn entspringt. Eine gewisse Weltsicht, die vor allem für Deutschland typisch und charakteristisch ist, dass es ganz schlimm kommen könnte, ja? Dass wir ja wirklich bald auch auf der Straße stehen könnten, ohne Heizung, ohne Dach über dem Kopf. Und alles, was uns davon noch rettet und uns davon trennt, ist das Grundgesetz und diese kapitalistische Wirtschaftsordnung. Ansonsten würde wirklich, ja, alles zusammenbringen. Das ist diese Vorstellung, die nicht rechtfertigbar ist durch Fakten, denn wir sehen ja auch in der Sowjetunion, was für ein rasanter ökonomischer Fortschritt da gemacht wurde in den 20er und 30er Jahren. Aber egal, das wird dann ausgeblendet und so getan, als sei der Kapitalismus hier der einzige Garant und alles davor sei nur Stagnationsgesellschaft gewesen und gar nicht denkbar, dass es ohne ihn auch Entwicklung geben könnte, der die Menschen so aus der Armut befreit und aus der Abhängigkeit von alten, tradierten, feudalen Strukturen. Das also wird einfach so geglaubt und muss auch noch weiter geglaubt werden und vor allem weiter verfestigt werden, diese Pyramide. Dieses Elend muss immer weiter verbreitet werden. Und diese Länder sind so eine Art Reservoir, das uns dann, ja, dass für uns diese Basis der Pyramide darstellt, wo wir immer noch schön runterschauen können und sagen können, oh je, es ist ja auch so ein perverses Genießen dann, wo man sich sagen kann, aber so schlecht es uns auch gehen mag, immerhin so weit unten sind wir nicht. Und das habe ich auch in diesem Text unter Folge 60 festgehalten. Aber okay, das sollte dann jetzt ja mal reichen, also ja. Noch kurz also zur Militärdiktatur. Dass nämlich dadurch auch dieser wirtschaftliche Abschwung so begonnen hat, vor allem auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ich schon mal erwähnt hatte, wurde Argentinien extrem sanktioniert wegen der Perón-Regierung, die da die Nazis noch unterstützt hat, lange im Krieg, ja, sich in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs erst den Alliierten dann pro forma angeschlossen hat. Aber das wurde dann eben von den Amis nicht honoriert, beziehungsweise nach dem Krieg ja extrem sanktioniert und in der wirtschaftlichen Entwicklung gehemmt, was ja unfair ist, denn natürlich ist es nicht richtig gewesen, die Nazis zu unterstützen, aber das Naziland selbst, Deutschland, wurde danach ja so schnell wieder aufgebaut und hat hier also auf materieller Ebene, ja, dieses Materielle, ist eben doch wichtig, auf materieller Ebene diese Konsequenzen nicht spüren müssen. Und ist heute schon wieder eins der reichsten Länder der Welt. Also wie soll das zusammenpassen? Aber Argentinien wurde hier sanktioniert. Aber nicht nur das. Argentinien, ja, da ging es dann noch weiter auf Talfahrt, wirtschaftlich gesehen, mit der Diktatur in den 70ern. 20.000 kleine und mittlere Betriebe haben geschlossen in diesen 7-8 Jahren. Wie es da heißt, hier im Parque de la Memoria, so ein Park der Erinnerung, wo viele dieser Vorkommnisse der Diktatur aufgearbeitet werden. Ein ganz schöner Park, sehr empfehlenswert hier, Parque de la Memoria. Und ja, also diese, so viele mittelständische Unternehmen haben geschlossen, aber große Konzerne wie Mercedes-Benz zum Beispiel haben profitiert. Ist da im Alternativlos-Podcast hieß mit Gabi Weber, der Journalistin, dass also hier Gewerkschafter von Mercedes den Militärs gemeldet wurden, die dann ja teilweise ermordet wurden, Gewerkschafter oder ihnen die Kinder weggenommen wurden. Und ja, das ist da alles dokumentiert. Diese großen Konzerne haben hier also noch Profite gemacht und kollaboriert mit den Militärs und ihnen geholfen, unliebsame Leute aus dem Weg zu räumen, während die kleineren und mittleren Unternehmen geschlossen haben, die Arbeitslosigkeit extrem hoch ging und ja, viele Leute unter die Armutsschwelle gefallen sind. Und danach in den 80ern ging es wieder weiter mit der Demokratie, aber diese wirtschaftliche Spirale ging eben immer weiter nach unten weiter, dann die Staatspleite 2001, dann ja wieder 10 Jahre mehr oder minder ein geordneter Aufbau durch Nestor Kirchner und Kristina. Aber dann jetzt in den 10er Jahren eben wieder der Abschwung. Nun gut, jetzt aber zu fröhlicheren Themen, falls es überhaupt denkbar ist. Ja, was soll ich sagen? Dieser Traum. Gut, hier habe ich mir einiges aufgeschrieben. Am besten hören wir doch mal ein Liedchen, ja, jetzt doch mal wieder was einspielen, nämlich nochmal auf dieses pandemische Thema zurückzukommen von diesem einen hervorragenden Künstler, von dem wir schon mal das Lied gehört haben, hier am Ende zum Outro von Folge 57, Fake News Media, Schwarz-Weiß heißt der Interpret und bringt hier sehr gut zum Ausdruck, wie sich das Denken vieler Menschen verengt hat durch diese pandemische Bedrohung, durch dieses Virus, das auf uns einrast, unser Leben da komplett umkrempelt und bedroht. Und das ist also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und so heißt also der Künstler, ich weiß nicht, ob er nur zu diesem Thema hier rappt, aber dieses Lied ist ganz gut von Verbrechern regiert. Ja, ganz grundsätzlich sage ich natürlich als Kommunist, ist dieses Regime auch schon vor Corona ein Regime, das keine ethische Legitimation hat, sondern einfach auch verbrecherisch ist. Und ja, was soll man da sagen? Es ist halt immer wieder dieser Glaube bei vielen Menschen, dass da oben, da wird es doch schon noch Leute geben, die irgendwie draufschauen, die unser aller Wohl im Blick haben. Aber nein, das ist nicht der Fall, auch unabhängig von Corona natürlich nicht. Natürlich sind auch da die Politiker meist geschmiert oder eben durch diesen Drehtüreffekt bekommen sie dann Posten bei den großen Konzernen und es wird eine Politik gemacht, die selbst den Kapitalismus selbst noch destabilisiert. Auch in unseren westlichen Gesellschaften sehen wir also die Ungleichheit wachsen. Und die These auch aus diesem Buch, das heißt, das Kapital hasst die ganze Welt. Die These ist, dass ein Reformismus nur dann Wirkung zeitigt, wenn die Bedrohung der Revolution im Hintergrund steht. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, diese Bolschewiki, dass es also die Sowjetunion gab, das war die Drohung im Hintergrund. Und in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, konnte der Kapitalismus also auch florieren, der Wohlfahrtsstaat konnte aufgebaut werden, weil eben diese Bedrohung im Hintergrund stand. Die Leute könnten hier ja auch bald sozialistische Parteien wählen. Und nur unter dieser Bedingung, dass da diese Drohung gab, ja, dass das Kapital sich wirklich bedroht fühlte und sagt, jetzt könnten aber hier auch bald die Bolschewiki kommen und das Privateigentum so abschaffen und sie enteignen, nur dann ist man bereit, diesen Wohlfahrtsstaat aufzubauen, der, wie man ja weiß, aus keynesianischer Sicht auch dem Kapitalismus so zugutekommt und Wachstum überhaupt erst ermöglicht, die zu große Ungleichheit bremst auch das Wachstum. Aber das interessiert die heutigen ideologischen Formationen. Den Neoliberalismus, wie es da auch heißt im Buch, interessiert das nicht mehr, sondern er destabilisiert sich selbst. Dieses System ist dabei, sich selbst so aufzufressen. Und ja, Grund dafür diese Ideologie, diese Pyramide, die ich da genannt habe. Ja, aber das fand ich jedenfalls ein guter Punkt aus diesem Buch. Reformismus an sich ist einfach hirnlos. Wenn man jetzt noch glaubt, in der Situation, wir könnten hier reformistisch was ändern in Europa, nein, weil diese Bedrohung des Kapitals durch die Revolution gibt es nicht mehr. Wir müssen erstmal wieder eine glaubhafte Bedrohungskulisse zumindest aufbauen, ja? Zumindest mal diese Drohung glaubhaft aussprechen, wie ich es ja auch mache im Podcast, dass ich damit drohe, hier die Revolution vorzubereiten und auch daran teilnehmen würde, wenn es da ja vielversprechende Strukturen geben würde. Leider sind wir da recht allein noch auf weiter Flur. Aber das nur zu diesem Verbrecherischen jetzt, aber nochmal kurz zurück zu Corona, also mit diesem Lied hier von Verbrechern regiert. Das ja, ist ein guter Punkt, dass man also durch Corona, durch diese Pandemie ganz klar machen kann, wie verbrecherisch, wie irrlichternd diese Eliten, diese Politiker eigentlich agieren, wie wenig sie selbst auf diese Werte, selbst auf die von ihnen selbst immer beschworenen Werte des Grundgesetzes geben, wie schnell sie bereit sind, sie zu opfern. Und das ist ganz gut, um es dann mal darin mal klar zu machen, dass der Übergang in den Faschismus eben auch recht schnell wieder vonstatten gehen kann. Und das ist ja eben auch, was in diesem Buch vorkommt. Revolution oder Faschismus heißt es da. Ja, wenn wir so weit laufen lassen, dann ist wirklich das halt die Richtung, die es wieder nehmen wird. Aber gut, jetzt will ich hier nicht so lang labern. Ich muss hier wieder die Musik, die Tonalität zu Wort, zu im Recht kommen lassen. Hier mit Schwarz-Weiß von Verbrechern regiert.
Von Verbrechern regiert. Ja. Auch wenn man uns attackiert oder zensiert, ich spreche frei raus und bin nicht geniert. Deutschland, wach auf, jetzt hast du nicht kapiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Gern gebe ich zu, dass Covid existiert. Doch wer hat die Maßnahmen hier legitimiert? Gerichte und Parlament sind infiltriert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Durch die Propaganda die Ängste geschürt und mit harter Hand eure Macht demonstriert. Ja, wer nicht gehorchen will, wird sanktioniert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Die Würde des Menschen nun heftig touchiert, denn unsere Alten habt ihr inhaftiert, egal wenn man dann in der Einsamkeit stirbt. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Der Spielplatz durch die Polizei kontrolliert, die Kinder zu einer Gefahr deklariert. Sie sitzen zu Hause, sind traumatisiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Die Läden geschlossen, man glaube, das wirkt. Und straffällig der, der nun draußen spaziert. Das Grundgesetz nur noch ein Haufen Papier. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Und wehe dem, der all das kritisiert, aufsteht und nur für sein Recht demonstriert, der wird jetzt vom Verfassungsschutz observiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Die Zahlen gehen hoch und man ist alarmiert. Die Zahlen gehen runter, der Lockdown erwirkt, obwohl genau das jeden Winter passiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, Gesunde sind krank, denn sie sind infiziert. Ja, dieser Scheiß-Test ist nicht mal validiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Oh, Überraschung, das Virus mutiert. Und was ist denn nun mit der Grippe passiert? Ich bin nicht verwundert, ich bin nicht chauffiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Statt dass man ins Gesundheitssystem investiert, wird unsere Wirtschaft komplett ruiniert. Und ratet mal, wer dafür aufkommen wird. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Und wer geimpft ist, wird privilegiert. Die Langzeitfolgen noch nicht mal studiert. Das heißt, der Mensch wird experimentiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Die Politik, die sich jetzt so profiliert, lässt glauben, dass man sich fürs Volk interessiert. In Wirklichkeit sind sie doch alle geschmiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Ein Tatbestand wird heute neu definiert. Denn schwer kriminell ist, was gerade passiert. Deutschland, wach auf, jetzt hast du nicht kapiert. Unser Land wird von Verbrechern regiert.
Jo, das ist schwer kriminell, was hier abgeht. Und das war ja richtig nice, dieses Lied hier. Ein paar Stellen, die mir besonders gefallen, die Welle geht hoch, die Zahlen gehen hoch, man ist alarmiert und die Zahlen gehen runter, der Lockdown wirkt. Das ist diese Allmachtsillusion, also als hätten wir das Ganze im Griff. Wobei man noch nicht mal versteht, woran es liegt, dass solche Infektionswellen immer wieder hochgehen und dann runtergehen. Das ist eine interessante wissenschaftliche Frage, die noch offen ist, auch bei so etwas wie Norovirus oder dem schon erwähnten Rotavirus immer wieder so, dass nach 6 bis 8 Wochen die Welle einfach abbricht und man nicht weiß, wieso. Weil wenn die Welle einfach immer weiter steigen würde, dann wird es ja irgendwann fast alle mal erfassen und dann würde auch eine Immunität aufgebaut. Ich erkläre mir das nur so, das ist jetzt meine These hier, die ich als Laie aufstelle. Das Virus hat auch so eine evolutionäre Schlauheit mit einprogrammiert. Das ist, sagt, wenn ich jetzt alle schon befalle in der einen Welle, dann sind die ja danach alle immun. Also zumindest bei solchen Krankheiten, die eine natürliche Immunität hinterlassen, dann würde ich beim nächsten Mal ja ein Problem haben, könnte ich mich ja gar nicht mehr durchsetzen. Deshalb sagt sich das Virus vielleicht, ja, dann muss ich doch lieber mal langsam machen. Hier nach 6 Wochen lieber wieder von allein abbrechen. Und dann bleibt ja noch ein Restbestandteil der Bevölkerung, der noch nicht infiziert ist, der also beim nächsten Mal drankommen kann. So stelle ich mir das vor, aber naja. Jedenfalls interessant. Jedenfalls versteht man da anscheinend noch gar nicht so viel von der Immunologie und der Virologie, als dass man da solche Prognosen machen könnte. Aber ja, das ist dann dieses Verbrecherische, das hier auf dem Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung dann so ein Ausnahmezustand gegründet wird und gesagt wird, oh je, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, dann wären die Zahlen immer weiter hochgegangen. Exponentiell soll das angeblich sein, was so auch nicht stimmt. Anscheinend so nie nachgewiesen wurde, höchstens halt durch erhöhtes Testaufkommen zu erklären ist, dass es mal sprunghafte Anstiege gab. Aber dass die Krankheit an sich sich wirklich exponentiell ausbreiten soll, ist so nicht belegt. Gut, was aber auch noch schön war in diesem Liedchen, das Kranke, das Gesunde krank sind, denn sie sind infiziert. Genau. Es ging jetzt also hier um dieses reine Containment. Es wurde gesagt, ja, selbst wenn du nicht krank bist selber, symptomlos, aber du musst trotzdem Quarantäne machen. Du bist ja infiziert, scheinbar, ja. Also klar, erstens sind die Tests so schlecht, dass allein das schon fraghaft ist, fraglich ist, wie viele sind da wirklich infiziert, von denen die positiven Tests haben. Aber auch selbst wenn, ist das ja nicht eigentlich unser Problem, unser gesellschaftliches, sondern die wirkliche Krankheitslast. Wie viele müssen ins Krankenhaus, wie viele müssen behandelt werden? Das ist ja die Frage, also diejenigen, die wirklich krank werden. Aber hier ging es jetzt darum, auch die Gesunden einzuschränken. Diejenigen, die gar nicht so stark von dieser Krankheit betroffen sind oder die es gar nicht mitgekriegt hätten, ohne Test, dass sie überhaupt infiziert sind. Oder nun Kontaktpersonen wurden dann ja auch in Quarantäne geschickt. Und ja, da habe ich nur eine Studie gelesen, dass also jetzt neue Proben entnommen wurden, die bewiesen haben, es gab schon lange bevor der Ausnahmezustand dann ausgerufen wurde, 2020, also schon so im Januar, gab es in verschiedenen europäischen Ländern Nachweise, dass da schon Covid im Umlauf war. Containment, diese Strategie, das Ganze so einzudämmen, war so von vornherein eine Illusion. Ja, da ist man von vornherein blind. Wer hat es denn überhaupt, wer ist denn infiziert? Und es wäre eben viel sinnvoller gewesen, auf diese Mitigation aufzusetzen, auf Behandlungsmethoden zu erforschen, wie jetzt erst langsam rauskommt, was Vitamin D da anscheinend bringt. Das wäre ja dann extrem hilfreich gewesen, wenn man das lieber mal sowas erforscht hätte. Was gibt es hier für Frühbehandlungsmethoden? Können wir den Leuten einfach Vitamin D zur Verfügung stellen? Ja, auch das kann man überdosieren, aber nicht so leicht. Jedenfalls ja, scheint da der Nutzen doch schon recht groß zu sein. Dass diese Mitigation und das andere war Protection, natürlich der Schutz der Älteren. Dadurch, dass alle eingeschränkt wurden, wurde das vergessen, so die besonders Gefährdeten, die eben um einen zigfachen Faktor mehr gefährdet sind als jetzt die Durchschnittsbevölkerung, die Älteren vor allem, die besonders zu schützen, also ein komplettes Versagen der Regierung, weil sie hier diesen Mitigation-Ansatz verfolgen wollte, der von vornherein eine Illusion war, so eine Kontrollillusion, als könnten wir das Virus so kontrollieren. Nun gut, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich hier noch weiter rappen kann. Hier habe ich mir schon meinen eigenen Rap aufgeschrieben. Gut, probiere ich es einfach mal hier. Bisschen wieder Schwung aufnehmen. Der Rechtsstaat, ja, wo ist er hin? Die Richter befolgen den Spin. Die Medien sind für die Mächtigen ein zahmer Gaul. Ein von oben verordneten Lockdown schauen sie nicht ins Maul. Sie blamieren die Würde ihrer Profession. Wer glaubte, sie recherchierten, irrte sich wohl. Verbreiten Panik und Hetze, seichtes Geschwätze. Wie bitter ist das einfach das Letzte. Die freie Presse, längst inkorporiert, mit Regierungssprech infiltriert. Die Wissenschaft schafft das Wissen ab, zitiert nur noch, was ihr passt. Lässt sich einspannen für eine Politik, die auf Gesundheit einen Scheiß gibt. Wer anderes sagt, wird denunziert, als Pseudowissenschaftler etikettiert. Es wird Einheit suggeriert, man stellt sich als Gott dar, ganz ungeniert. Angeblich ist jeder seriöse Virologe der Meinung, Lockdowns wirken, stoppen die Verbreitung. Disput und Austausch von Widerspruch war mal. Jetzt regiert die alternativlose Doktrin ohne Wahl. Perfekt angepasst für ein Volk, das nicht gern selbst denkt und sich nicht traut zu hinterfragen, was man nicht kennt. Medizinische Daten sind nur für Experten. Ja, mit der Haltung geht's in die Gesundheitsdiktatur wetten. Ich könnte noch ewig so rappen, aber meine Wut kocht über. Ich muss mich selbst retten. Jeder, der klar denkt, sollte wegseppen. Die Nachrichten ignorieren, wo es geht. Einfach ins Bett gehen. Ja, okay, ja. Gut, soweit. Das habe ich mir hier nur kurz ausgedacht. Da gibt es sicher noch einiges Potenzial zu verbessern. Aber für den Anfang reicht es ja auch ganz gut hier. Einfach ins Bett gehen, sage ich euch, ja. Einfach nicht so viel Nachrichten lesen, und ich stelle es auch bei mir immer wieder fest, diese Sucht jetzt, die sich da doch verfestigt hat, jetzt wo ich so viel Twitter lese, vor allem diese Accounts, die ich da empfohlen habe, auch andere Virologen gibt es da, aber natürlich ist es nicht gesund, so viel da zu lesen, so viele Nachrichten, da kann ich nur jedem empfehlen, hier eine Diät einzuhalten, mal Pause zu machen, mehrere Wochen sich abzumelden von Twitter. Aber egal, jetzt weiß ich nicht, jetzt müssen wir weitermachen jetzt mit seriöseren Themen. Das ist ja aber auch seriös, das ist ja auch diese Kunst, die kann hier vielleicht wirklich noch mehr ausdrücken. Gut. Dann, genau, erwähne ich hier noch einen Artikel von Slavoj Žižek, der interviewt wurde mal und der von seinem Urlaub berichtete in Dubai oder irgendwo im Mittleren Osten und meinte, er geht da auch mit seinem Sohn immer schön einkaufen in die Shopping Mall und aber nicht so viel Kultur. Keine Kultur, sagt er, nur Konsumismus, nur immer einkaufen und dann, ja, nachts spielen sie dann noch Playstation bis 3 und so verläuft jeder Tag, sagt er. Das fand ich so schön, da, weil es ja auch sonst ein zu großer Druck ist, wenn man den Leuten sagt, ihr müsst aber auch euch für Kultur interessieren. Und selbst dieser Star-Philosoph interessiert sich nicht dafür oder im Urlaub will das zumindest mal ganz abschalten. Und so habe ich es auch hier gemacht. Auch mit meiner Freundin war ich oft einkaufen, einfach Kleider kaufen, weil sie meinte, die sind hier billiger. Aber gut, ist manchmal ein bisschen langweilig, aber doch auch ganz gut, denke ich mir. Dieser Konsum, der ist doch noch was, was dem Leben so ein bisschen Halt geben kann. Man muss doch die Zeit irgendwie rumbringen, totschlagen. Und da ist es ganz gut, im Kapitalismus ist das, oder auch generell vielleicht im Sozialismus, können wir den Leuten das ja auch noch bieten. Vielleicht ja nicht mehr so ausgefeilte Gadgets und Produkte auf der mit elektronischen Komponenten. Aber solche Kleider, sowas Einfaches, ist doch immer schön. Und das fand ich hier noch auch so schön, mit meiner Freundin einzukaufen, was ich hier erwähnen wollte. Deshalb also, dieser nachhaltige Tourismus ist nicht so meins. Aber warum? Ist ja auch nachhaltig. Ja, diese Kleider, die halten dann ja auch eine Weile. Sie meinte eben, dass sie fast nichts mitgebracht hat, dass ich deshalb für Deutschland noch mehr Kleider brauchte. Es ist ja auch was Schönes, sage ich einfach, dieses Einkaufen, immer wieder durch die Läden streifen. Und auch ich habe mir da einen Badeschuh gekauft, eine Badehose Und ja, jetzt kaufe ich mir vielleicht noch mehr, weil ich so viel Geld gerade wieder habe. Kann ich auch nur empfehlen, durch Western Union sich das überweisen zu lassen. Dann kriegt man hier auch einen viel besseren Kurs, diesen Schwarzmarktkurs, den ich schon erwähnt habe. Weil wenn man hier Geld aus dem Automat lässt, dann ist das nur die Hälfte des Kurses, den man auf dem Schwarzmarkt bekommen würde, wenn man da seine Euros in Bar eintauscht oder eben so über Western Union sich das überweisen lassen, wie ich es jetzt gemacht habe. Und da bekommt man also auch den Kurs von 250 Peso pro Euro. Und wenn man sich hier aus dem Automat rauslassen würde, dann bekommt man erstmal nur seinen Kurs von 130 Pesos und dann auch noch für jede Transaktion Gebühren von 1000 Pesos und maximaler Abhebungsbetrag ist bei 8000 Pesos. Das heißt, nochmal mehr als 10% Gebühren sacken die Banken da ein. Das ist reiner Betrug. 8000 Peso, das sind dann gerade mal sowas wie 80 Euro. Das reicht dann vielleicht 2, 3 Tage, wenn man immer bar zahlt in den Restaurants. Ja, da muss man immer abheben, immer den Banken das geben. Also das ist nicht zu empfehlen hier. Deshalb lieber so. Und ja, auch ich habe jetzt wieder genügend Bargeld und kann hier einkaufen gehen. Vielleicht noch ein paar Bücher kaufen. Wenigstens hier werden noch revolutionäre Bücher gelesen und gedruckt. Und dieses Buch, also von dem Franzosen, hatte ich ja schon erwähnt. Was kann ich jetzt noch? Genau, das von Zizek habe ich also nur erwähnt, um hier meine Haltung klar zu machen. Dass also, dass es schwierig ist, überhaupt deinem eigenen Leben eine Richtung zu geben. So wie Pepe Mujica, das sagte der Ex-Präsident von Uruguay. Ja, man sollte doch mal versuchen zu leben und dem auch selber eine Richtung zu geben, weil sonst wird man irgendwann so alt wie er und stellt fest, dass man sich ja kein neues Leben kaufen kann im Supermarkt. Aber gut, wie macht man das, dass man sich nicht nur so als Spielball treiben lässt? Das ist eben schwierig. Das ist fast unmöglich, sage ich mal. Und das ist aber das, ja, das Dilemma, vor dem wir jetzt stehen, dass wir uns alle ja nur so treiben lassen und auch die Eliten natürlich so sind und natürlich auch so unsere politischen Systeme funktionieren, dass wir uns da einfach weiter treiben lassen und sagen, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Also, wenn das irgendwie grob falsch wäre, was wir hier für ein politisches System betreiben, dann wäre das ja irgendwie schon mal aufgefallen. Aber nein, natürlich fällt es Leuten auf, aber es wird dann verleugnet. Man schaut einfach weg. Man muss ja einfach weiterhin so tun, als hätte alles seine Ordnung und Richtigkeit und das sei alles ganz ethisch. Und das ist eben das Problem, das ich da sehe. Ja, also was soll man da machen? Man muss sich eben dann selber doch mal zutrauen, selbst nachzudenken und Schlüsse zu ziehen. Und anders geht es halt nicht, weil sonst lässt man ja die anderen doch wieder für sich denken. Vor allem diese Eliten in den großen Medienhäusern und die Politiker, die Propaganda da erfinden, die Regierungssprecher und natürlich die Konzern. Propaganda-Abteilung, die PR-Abteilung, die direkte Konsumpropaganda erfinden. Aber ja, wie soll das also gehen, dass man sich hier selber in die Pflicht nimmt? Hier müssen wir einfach eine revolutionäre Organisation aufbauen, denn nur so kann der Mensch auch existieren, im Zusammenhang mit anderen. Ja, auch für mich immer wieder schwer zu begreifen, wo ich so gern allein bin eigentlich. Aber ohne diesen Austausch, zumindest hier virtuell, stelle ich mir ja vor, dass mich jemand hört. Und ohne diese fiktive Situation würde ich ja auch geistig völlig verarmen. Und ohne die anderen kann der Mensch einfach nicht sein. Weil ich wüsste nicht mal, was er da machen soll, was er mit seinem Leben anstellen soll. Wer soll ihn da noch beobachten, beurteilen? Das Problem mit dem heutigen Kapitalismus liegt aber darin, dass dieser beurteilende Blick etwas Beängstigendes hat. dass man sich da taxiert fühlt wie eine Ware, weil so eben immer taxiert wird im Kapitalismus. Aber eigentlich, ja, ist es doch ganz schön, auch von den anderen wahrgenommen zu werden. Aber das kann man nicht mehr so wahrhaben, sondern will nur noch privat für sich sein. Dieser Zerfall des öffentlichen Raumes, den Robert Pfaller da beschreibt, dass man heute nur noch durch den öffentlichen Raum geht und da möglichst nicht belästigt, nicht gestört werden will. Natürlich jetzt durch die Handys, alle starren nur noch auf ihren Bildschirm. Oder wie Thilo im Aufwachen-Podcast meinte, dass alle nur... Gut, auch wenn ihr Podcast hört, könnt ihr trotzdem eure Augen zum Beispiel zum Flirten benutzen in der Bahn. Ja, könnt ihr ja jemand in die Augen schauen. Das war ein sehr guter Hinweis von Thilo. Auch wenn ich mich selber dann eigentlich nie zu sowas traue. Aber vielleicht andere ja. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Podcasts also immerhin eröffnen noch diese Möglichkeit, dass man ja weiterhin Augenkontakt aufnehmen kann. Das ist also besser, als immer nur auf den Bildschirm zu starren. Ja. Das sage ich hier also, ja. Das zeigt also auch, wie sehr wir alle gefangen sind von diesen kleinen Lüsten, immer auf den Bildschirm zu schauen, da irgendwas zu lesen, auf Twitter oder WhatsApp. Und ja, da ist man ja völlig dem ausgeliefert. Und was will man sich da noch dagegen streben, noch dagegen wehren? Das ist halt diese Frage. Wie soll da überhaupt eine neue politische Organisation zustande kommen? Wie sollen sich Leute, die so beherrscht sind durch die Technologie, selber noch dazu aufschwingen, sich zu einem politischen Akteur zu machen und jetzt zu Beherrschern dieser Technologien zu machen? Es ist vor allem das Problem, dass man immer noch an diese Gutmütigkeit, Gutartigkeit der Eliten glaubt. Glaubt, ja, auch wenn ich als Einzelner so schwach bin, wird es ja doch noch diese großen anderen da geben, die sind doch immerhin noch, da sitzt doch noch jemand ganz vorne als Schaffner, als Lokführer und schaut, dass alles in die richtige Richtung läuft. Das ist eben eine Illusion. Ja. Und hier hatte ich nur noch eine Strophe von meinem Rap, den ich noch kurz dich anbringen will. Wir tragen jetzt Maske, sind solidarisch, das Erkennungsmerkmal der folgsamen Schafe. Man blickt sich heute nicht mal mehr in die Augen, aber sagt, lächel doch trotzdem. Wer kann das glauben? Du glaubst, du bist einfühlsam, drum ziehst du dir noch mehr Schutzkleidung an, um bloß nichts aufzunehmen vom anderen. Ja, nicht mal mehr raus darf man zum Wandern. Gesperrt ist der Ausgang, aber abends, du musst schon im Bett sein, staatlich verordnet, das wird schon korrekt sein. Und wer das Haus verlässt, kriegt saftige Strafen, alles in Ordnung, bloß nicht lang fragen. Ja, das war noch diese Strophe. Jetzt noch einiges zu verbessern hier am Versmaß, aber egal. Ich kann jetzt noch weitermachen, wenn ich noch die Kraft habe. Da muss ich noch kurz mal auf WhatsApp was schreiben. Ich bin aber schon ziemlich erschöpft. Vielleicht lasse ich dann ihr mal dabei bewenden. Denn meine Kraftreserven sind auch endlich Ressourcen, die nicht zu weit, nicht zu maßlos ausgebeutet werden sollten. Und ja, ich habe ja gesagt, es geht hier weiter mit dem Klimawandel. Und es gibt da einige Parallelen, durch die wir uns erstmal diesem Thema annähern können. Das Thema der Pandemie also und das Thema des Klimawandels. Aber vielleicht mache ich hier doch nochmal eine Pause und sage bis gleich oder bis auf Wiederhören. So, ja, dann kann es weitergehen. Ich habe hier nur kurz mit meiner Freundin gevideochattet auf WhatsApp. Also diese Apps, die hier immer weiter den sozialen Raum ersetzen. Die haben unser Leben im Griff, wie schon ausgeführt. Und jetzt möchte ich langsam zum Schluss kommen. Ja, heute schon etwas früh, denn ich bin angeschlagen. Kommen wir nur noch mal auf diese Parallele zwischen Corona und Klima. Sticht ins Auge, dass man damit ja schwierige politische Streitpunkte überwinden kann. Eben genau diese Frage, wie organisieren wir eigentlich das Zusammenleben? Schaut da nochmal jemand drauf? Die Frage, ob da nicht eigentlich die ganze Zeit Verschwörungen stattfinden in diesen großen Strukturen der Konzernlenker und Bosse, die sich mit den Politikern und Medienschaffenden treffen und dann ausbaldowern, was die Strategie ist, wie wir dem Volk was verkaufen. Was also, das ist so traumatisch, daran zu denken, dass das eigentlich nicht so gut ist, wie es gerade läuft in dieser Demokratie, dass wir das revolutionär aufheben müssten. Und also sagt man sich, lieber denkt man mal an die Wissenschaft. Ja, die sagt uns hier diese Virologie, wo angeblich so eine Einigkeit besteht. Ja, Drosten hat nämlich diesen einen Kollegen, Kuhlbach oder so, hat er als Pseudowissenschaftler bezeichnet. Das kam da ja vor in meinem Rap. Genau, werden da also ausgegrenzt Wissenschaftler, die nicht auf Linie sind. Beim Klimawandel ist es also anscheinend so, dass Einigkeit besteht. Ja, da ist menschengemacht, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass das schon ein politisches Rezept wäre, wie wir jetzt sagen müssen. Wir müssen so oder so darauf reagieren. Es ist aber trotzdem auch diese Verwissenschaftlichung, die Epistemisierung, dass wir harren darauf, ja, müssen nur auf die Wissenschaft hören. Wir brauchen nicht mehr diese ideologischen Kämpfe zu führen. Das ist zu traumatisch. Das teilt ja die Bewusstseine, wie Badiou schrieb. Das teilt ja was in zwei. Das ist, da müssen wir die Begriffe bearbeiten und so weiter. Ja, der Klimanotstand ist doch ganz evident und ist doch klar, dass man überleben will. Also wir als Menschheit müssen uns hier zusammenreißen. Das ist aber viel zu simplizistisch. Lese ich hier mal weiter in meinen Notizen. Diese simplizistische Reduktion folgt den reduzierten kognitiven Fähigkeiten einer Gesellschaft, die durch zunehmend frühkindliche Medialisierung und Medikalisierung geprägt wird. Smartphones prägen von klein auf unser Leben. Ich gehöre der letzten Generation an, bei der sie erst in der Oberstufe zur weit verbreiteten Normalität wurden. Eine steigende Zahl psychischer Erkrankungen führt zum erhöhten Einsatz von Pharmakologika schon im Kindesalter und begünstigt das ansteigende blinde Vertrauen in Wissenschaft und Medizin, die uns scheinbar als einzige einen Ausweg aus der durch die kapitalistische Entfremdung herbeigeführten Misere bieten. Nicht soziale oder politische Lösungen, sondern rein technische eroberten das breite Vertrauen einer verunsicherten Mehrheit. So wird etwa der Klimawandel vorrangig über das Thema der Umstellung der Energieversorgung thematisiert, ungeachtet der Faktenlage, dass sich ein Ausfall von Wind- und Solarenergie bei Dunkelheit oder Windstille nur durch massive Kapazitäten an konventionellen Energieträgern sichern lässt. Ebenso stur und verbissen folgt die Corona-Diskussion dem engen Fokus auf Impfungen, die deutlich weniger wirksam sind als zunächst propagiert und leider so gut wie keinen Fremdschutz bieten. Ja, hier wichtig zum Klima. Also es geht darum, was dann auch in Flassbecks Buch vorkommen wird, dass wir überhaupt nicht die Energieversorgung garantieren können, wenn wir so auf Wind und Sonne bauen. Ja, diese Akkus vollzuladen, das wird dann irgendwie reichen für ein oder zwei Minuten, um so die weltweite Energieversorgung zu garantieren. Ja, vielleicht sieht es in Deutschland besser aus, aber jedenfalls ist es sehr gewagt, dann hier auf Akkus zu bauen. Das wird so nicht funktionieren. Man braucht also bei solchen Dunkelflauten, wo dann wirklich nur noch 1 oder 2% der Wind- und Sonnenenergie zur Verfügung stehen, dann braucht man halt Kohlekraftwerke oder sonstige Atomkraftwerke, um das auszugleichen. Oder man sagt halt, man nimmt die Blackouts in Kauf. Aber solche Überlegungen musste man dann mal machen und der Bevölkerung sagen, ja, okay, dann müssten wir das in Kauf nehmen. Flassbeck sieht das kritisch und sagt, nein, da würde die öffentliche Ordnung gar zusammenbrechen. Aber ich sage, hier können wir tatsächlich mal was lernen aus der Corona-Krise. Nämlich mein Punkt, dass wir hier uns nach dieser Einsamkeit und Stille, nach dem Runterfahren des Lebens so sehr gesehnt haben und dass der eigentlich hier ein weiterer emotionaler Triebfaktor war für die breite Akzeptanz dieser willkürlichen Gesundheitsvorschriften, dass wir also hier sagen können, klimapolitisch betrachtet, ja okay, setzen wir auf Wind und Solar. Wenn dann im Dezember tatsächlich mal ein paar Tage lang nicht die Sonne scheint, ja, das ist nun blöd, aber dann fällt halt die Energieversorgung wirklich mal aus, dann geht alles aus, ja. Der Kühlschrank, der kann ja ersetzt werden im Winter, kann man einfach die Sachen draußen lagern, aber klar, der Fernseher geht dann nicht mehr, die Heizung, weiß nicht, wie läuft die, noch weiter mit Gas. Aber ja, ich denke, das wäre schon eine Möglichkeit, dass wir sagen, ja, trag was bei zum Klima, jetzt muss das Leben echt mal ein bisschen runtergefahren werden. Hier, dein Handy geht dann auch aus, wenn du es nicht mehr laden kannst. Aber keine Sorge, ja, so eine Dunkelperiode, sieht man da in diesem Buch von Flassbeck, hält ja auch nur ein paar Tage an. Dann scheint die Sonne wieder, dann bläst der Wind wieder und dann kann es auch weitergehen. Ich denke, das könnte vielversprechend sein, dass wir das so verknüpfen und sagen, ja, wir ziehen hier die Lehre aus der Corona-Krise, dass sich eine Mehrheit auch danach sehnt, auch ich, dass man einfach alles so angehalten wird, dass man sagt, sei solidarisch und bleib deshalb daheim. Jetzt, ja, kann man halt nicht mehr zur Arbeit gehen, weil es gibt keinen Strom. Würde nichts bringen zu arbeiten, alles stilllegen einfach mal und jetzt, das müssen wir halt in Kauf nehmen, ja. Das, denke ich, wäre ein hervorragender Ansatz, aber das müsste man auch so offen kommunizieren. Und jedenfalls mit dieser Strategie kann es nicht funktionieren, dass man sagt, ja, wir setzen komplett auf Sonne und Wind, aber ja, wie soll man dann das ausgleichen? Das wird natürlich schon gesellschaftliche Spannungen auslösen, wenn man hier, wenn man einfach hier den Strom dann abschalten muss. Aber gut, das ist eben mein Vorschlag hier. Flassbeck geht noch davon aus, man bräuchte diese Stromversorgung ungefähr unbedingt. Aber ich sage nein. Da können wir wirklich auch mal ein paar Tage im Kerzenlicht leben und so weiter. Und wenn man dann das Gefühl hat, damit dem Planeten zu helfen, dann glaube ich, wird das eine Mehrheit auch akzeptieren und kann man das so legitimieren. Und das ist eben auch, was Flassbeck da fordert, dass die Jugend sagt, worauf wäre sie bereit zu verzichten, weil nicht die Alten sind am Zug, sagt er, sondern die Jungen. Es ist ja schön, dass man sich da engagiert auf der Straße, aber man müsste eben sagen, ja, wie können wir diese Wirtschaft und Gesellschaft umbauen, auf was würdet ihr verzichten können, weil wenn wir unseren Lebensstand so halten wollen, dann brauchen wir halt, der basiert halt hier auf dem Öl, das kann man nicht so innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten komplett entkoppeln, diese Kopplung mit dem Öl. Deshalb also ist hier die Jugend gefragt. Und ich sagte ja, auf Flugreisen will ich nicht verzichten. Ja, egal, muss man weiter forschen, ob man das auch ohne Kerosin betreiben kann oder wenn nicht, dann halt nicht. Darauf jedenfalls nicht verzichten. Aber doch, auf den Strom, ja, kann man schon mal verzichten, glaube ich. Schon mal so eine Dunkelflaute in Kauf nehmen. Und das wäre hier mein Vorschlag, glaube ich, mit dem ich dann auch für heute enden kann. Ja, ich glaube, damit kann ich heute wirklich enden. Ich bin glücklich jetzt, ja, wo ich wieder diese menschliche Wärme gespürt habe, hier gerade bei dem Gespräch einer Freundin und auch hier im Podcast, wo ich mich so verbunden fühle mit der Welt, mit meiner Heimat. Die Heimat, ja. Shut Down. Das ist ein anderes Lied von The Beautiful Girls. Dann gibt es hier noch eins, das heißt And We'll Dance on the Ashes. Nice. Of What's Left. Das hört sich schon nach dieser Apokalypse an, wo ich sage, ja, komm. Das ist diese positive Vision des Klimawandels, der Klimaumstellung, die wir hier auch vorzeichnen können. Es kann auch was Positives haben, auf viele Dinge mal zu verzichten. Und ich schau mal, das kann ich vielleicht noch spielen oder auch ein anderes. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und sage, ich melde mich bald wieder. Die Kräfte werden sicherlich wiederkommen nach dieser herben Erschütterung meiner Gesundheit. Und lest doch die Begleittexte, die ich da publiziere. Bei dieser Episode jetzt vielleicht nicht. Meine Lyrics zu dem Rap sind noch nicht so ausgefeilt. Die werde ich noch zurückhalten. Aber ja, schaut einfach mal rein und damit sage ich dann Ciao und adios.
Taking you when I go, see the price of beliefs and believing anywhere that we go, we'll share this same old song.